Guten Morgen, liebe Geschwister. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Frank, man freut sich richtig, wenn man viele Termine hat. Ne? Es gibt einem so das Gefühl, dass die Welt langsam wieder in Ordnung kommt. Heute predige ich über Jona. Das ist eine der bekanntesten biblischen Geschichten überhaupt. Und Jona, das Buch, das enthält die kürzeste Predigt der ganzen Bibel. Jona predigt der Stadt Ninive. Da heißt es in Jona 3, Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war die ganze Predigt. Ich werde jetzt diese Predigt aktualisieren. Das heißt, ich passe die auf unsere Situation 2021 an und dann werde ich schließen. Es sind noch 40 Tage. So wird Bergisch Gladbach untergehen. Amen.
Moment mal. Nee. Stefan, wir kennen uns viele, viele Jahre. Das geht ja überhaupt gar nicht. Also, jetzt muss ich mal dazwischen gehen. Du kannst doch hier nicht so ein Ei legen und da uns so ein Ding vor die Füße klotzen und dann dich wieder hinsetzen. Wir sind alle hierher gekommen, besondere Situation und dann zwei Sätze und dann setzt du dich hin. Das geht gar nicht. Nee, Moment, da bin ich nicht mit einverstanden, Stefan.
Das war die ganze Predigt.
Da bin ich überhaupt nicht und ich glaube, euch geht es genauso. Ich bin überhaupt nicht mit
Nein. Ich habe alles richtig gemacht.
Nein, Stefan, ich bestehe darauf, dass du jetzt hier zur Kanzel zurückkommst und mal hier ein bisschen mehr Butter bei dem Fisch machen.
Also reichlich will ich nicht. Ich schon.
So. Klar, Show-Effekt. Ne? Vielleicht ein bisschen flach, aber schon durchaus angemessen. Wenn ich es hätte machen wollen wie Jona, dann hätte ich mich in den Flieger setzen müssen und ab nach Neuseeland, so weit weg, wie es eben nur geht. So. Und Show-Effekte. Ja, hat es natürlich in dem ganzen Jona-Buch ohne Ende. Das ist ein Bibeltext, der ist voll mit Merkwürdigkeiten. Das ganze Buch hat nur 4 Kapitel, ja, und dann ist es schon fertig. Man hat das ganze Buch immer mal eine Erzählung genannt. Und Erzählung, das, ich würde es eher als eine klassische Kurzgeschichte verstehen oder besser noch einen Thriller mit Horrorelementen. Und auf die Frage, ob das alles tatsächlich passiert ist, da will ich überhaupt gar nicht eingehen. Philologen haben gelernt zu unterscheiden Wahrheit und Wirklichkeit. Die Bibel ist natürlich kein Biologiebuch, aber die Bibel ist auch keine wissenschaftliche Abhandlung und sie will es auch nicht sein. In der Bibel steht das drin, was Menschen mit Gott erleben und natürlich berichtet die Jona-Geschichte die Wahrheit. Und obendrein ist sie auch noch sehr, sehr spannend geschrieben. Da haben wir einen unmittelbaren Einstieg, rasanten Spannungsaufbau, Horrorelemente, ganz klare Dreh- und Wendepunkte, Klimax, charakterliche Entwicklung des Hauptakteurs, retardierendes Moment und erneut dann Absturz. Das letzte Wort hat Gott. Literarisch gesehen ist das alles Spitzenklasse und natürlich ist das wahr. Es zeigt die äußersten Möglichkeiten Gottes, aber auch, wie bescheuert selbstgestandene Gottesmänner sein können. Ich lese den heutigen Perikopentext, Jona 1,1 bis 2,2. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, Wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, da traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass es um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Relativ langer Predigttext heute, aber dadurch, dass den eigentlich jeder kennt, ja, ist das, glaube ich, unproblematisch. Ja? Denn wir wissen ganz genau, wie die Geschichte geht. Ja? Vor unserem inneren Auge entsteht das auch. Ja? Wir waren im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht und immer wieder, wenn es gut gelaufen ist, haben auch Mama und Papa aus der Kinderbibel das vorgelesen. Das ist diese Geschichte von Jona, dem Gott einen Auftrag gab, in Ninive zu predigen und der davonläuft. Und dann wird er im Sturm über Bord geworfen und von einem Fisch verschluckt, gerettet und nach 3 Tagen wieder an Land gespuckt. Eine eindrucksvolle Geschichte, aber auch in mehrfacher Hinsicht ganz und gar ungewöhnlich. Da gibt es dieses alte Merksprüchlein, mit dem man sich die Reihenfolge der biblischen Bücher einprägen kann. Und da ist tatsächlich ein einziger kommentierender Zusatz drin. In des alten Bundes Schriften merke an der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Ruth und 2 von Samuel. 2 der Könige, Chronik Esra, Nehemia, Esther mit, Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Fehl. Da war's. Jonas fehlt. Micha, welchem Nahum folget, Habakuk, Zephania, nebst Haggai, Zacharia und zuletzt Malachia. Die Älteren unter uns, die werden das noch wissen. Mein Vater kann es auswendig, ich leider nicht. In diesem Merkvers wird Jona als einziger getadelt. Ja, wir brauchen dieses Fehl wegen des Reimes, ja, und trotzdem, Jona macht einen Fehler. So, und der ist dann jetzt schon seit über 200 Jahren festgetackert eigentlich. Denn Jona macht nicht das, was Gott von ihm will. Jesaja, Jeremia, Amos und die anderen alle, die haben ganz fantastische Predigten gehalten, aber die überlieferte Predigt von Jona, die besteht nur aus einem einzigen, nämlich dem besagten Satz. Die Theologie von Jona, die kennen wir überhaupt nicht. Stattdessen erzählt das Buch Jona die Geschichte des Propheten selbst. Sein Schicksal wird sozusagen selber zur Predigt. Und das ist im Fall von Jona auch deswegen so ungewöhnlich, weil sein Tun ja alles andere als vorbildlich ist. Eigentlich macht er ständig das Gegenteil von dem, was Gott von ihm will. Und dann lässt er sich mit Gott auch noch auf Diskussionen ein. Letzten Endes meckert er mit ihm rum. Die zwei sind eigentlich ständig am Streiten. Soweit scheint uns Jona eigentlich vertraut. Aus der Kinderbibel halt. Ja, aber wer das jetzt ist? Jona bedeutet eigentlich die Taube. Wie üblich wird er durch den Namen seines Vaters näher bezeichnet, Jona ben Amittai, also Sohn des Amittai. Er stammt aus einem kleinen Dorf im Norden Israels, Gat Schefer, das ist nur 5 Kilometer entfernt vom späteren Nazareth. Und da wächst Jesus auf. Und dort kann man übrigens auch heute noch sein angebliches Grab besichtigen. Zu Jonas Zeit im 8. Jahrhundert vor Christus war Israel in zwei Reiche geteilt. Im Nordreich regierte Jerobeam und wie alle Könige hatte er auch eine Reihe von Propheten festangestellt und die sollten ihn also über den Willen Gottes beraten. Und auch Jona gehört zu den Beratern des Königs. Im zweiten Buch der Könige 14, da ist es überliefert. Jerobeam, der Sohn des Joasch, wurde König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre. Er stellte wieder her das Gebiet Israels bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Jona also, so steht es da, hat dem König eine günstige Prophezeiung überbracht, hat geklappt. Jona steht aus diesem Grunde ganz fantastisch da. Ja, er hat, wie wir heute sagen, bei Hof einen ganz wunderbaren Job. Ein echter Prophet ist er. 13 Gehälter, Sozialleistungen, Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, 26 Tage Urlaubsanspruch und Kündbarkeit. Da geht man doch nicht weg. Und umso mehr dürfte es den Jona überrascht und auch schockiert haben, dass Gott jetzt von ihm verlangt, er soll nach Ninive gehen. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive, das ist im Nordosten Israels, im heutigen Irak, nahe Mosul, war eine wichtige Residenzstadt, politisch durchaus bedeutend, riesengroß, aber Jona, der will da nicht hin. Der hat viel zu verlieren. Vielleicht hat er auch Angst, es ist ja weit weg. Der hat ein gut geordnetes Leben, alles läuft prima. Sagen wir einfach, Jona will nicht. Aber er sagt nicht einfach nein. Wir versuchen ja, wenn wir um eine Sache drum herum zu kommen, versuchen wir ja den Blick so abzuwenden. Kann man immer sehr schön bei Elternabenden kann man das sehen. Ne? Wer macht das Protokoll? Ne? Und auf einmal gucken alle so runter. Versuchen den Blick in Ausdruck. Jedenfalls macht Jona nicht. Der packt sein Zeug zusammen und er macht sich in die komplett andere Richtung auf. Er versucht vor Gott wegzulaufen und sich zu verstecken. Ab ans andere Ende der Welt. Das scheint jetzt nur zunächst, auf den ersten Blick scheint das naiv zu sein. Ja klar, wir sagen heute, Gott sieht alles, ja, Gott ist überall, aber für Jona ist das ein kleines bisschen was anderes. Gott ist nämlich für ihn zuallererst ein Gott Israels. Die anderen Völker haben ihre eigenen Götter, geht uns gar nichts an. Dass Gott sich überhaupt um Ninive kümmert, das findet er erstaunlich. So, und er konnte tatsächlich davon ausgehen, wenn er jetzt in die entgegengesetzte Richtung abhaut, dann entgeht das irgendwie Gottes Aufmerksamkeit. Die Chancen für eine Flucht standen insgesamt eigentlich gar nicht schlecht. Und das Jona-Buch fängt im Hebräischen so an, als ob zuvor bereits etwas geschehen sei. Ja? So wie also der Fortgang einer Erzählung, deswegen dieses literaturwissenschaftliche Gedöns am Anfang. Das erste Wort ist Vayehi, das man mit und es geschah übersetzen könnte. Das ist ein ganz und gar abrupter Einstieg in eine Erzählung und ebenso abrupt endet die Geschichte auch mit einer Frage Gottes. Das heißt also, am Anfang des Jona-Buches und am Ende steht ein Wort Gottes. Wir haben es also hier zu tun mit einer Wort-Gottes-Geschichte. Wie verhält sich Jona gegenüber dem Wort Gottes? Gott fordert ihn auf, mach dich auf den Weg. Und Jona macht sich auch tatsächlich auf den Weg, allerdings in die komplett entgegengesetzte Richtung. Sein Weg ist ein Abstieg, der am Anfang des Buches mit dem Wort Yarat bezeichnet wird. Zuerst hinab, Yarat, nach Jaffo. Und hinab, Yarat, in das Schiff. Und dann hinab, Yarat, in den Bauch des Schiffes. Und dann doch zu der Erkenntnis zu gelangen, bis zu den Wurzeln der Berge hin bin ich hinabgestiegen, Yarat, in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren, auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf. Herr, mein Gott! Mit drei Befehlen wendet sich Gott an Jona. Der erste lautet, mach dich auf den Weg. Und der Jona, der reagiert mit 5 Handlungen. Die beginnen mit Jona macht sich auf den Weg. Und diese scheinbare Entsprechung mündet in etwas, das im Alten Testament einmalig ist, überhaupt auch in der ganzen Bibel. Es ist die Flucht des von Gott Berufenen. Er soll nach Ninive gehen, aber Jona flieht in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Und wörtlich heißt es da, fort von Jahwes Angesicht. Da macht sich Jona also auf zum einzig bedeutenden internationalen Hafen Israels, nach Jaffa. Und das Jaffa, das gibt es auch heute noch, ist ein Teil von Tel Aviv, das alte Hafenviertel. Und Jaffa, das gehörte nie zum Kernland Israels. Die Philister, die wohnen da. Es ist ein Seefahrervolk, wie bei uns die Wikinger. Sturmerprobt, ohne Furcht vor dem Wasser. Und die Israeliten, die sind völlig anders. Das sind eigentlich Wüstenbewohner, Halbwüstenbewohner aus den Bergen. Das Meer, das war ihnen völlig fremd und unheimlich. Die Israeliten waren so ziemlich das Gegenteil von Wikingern. Das Meer, das ist für die der letzte Ort, wo man überhaupt hingehen könnte und Gott ist da auch nicht. Und dann Jona fragt sich durch in der Hafenkneipe, welches Schiff geht am weitesten nach Westen? Und tatsächlich, er findet auch eins, Warenlieferungen nach Tarsis. Das liegt an der Küste des heutigen Spaniens. Das ist schon Atlantik. Ja, und wenn man da noch ein kleines bisschen weiter fährt, dann landet man bei den verrückten Germanen. Weiter weg geht eigentlich gar nicht. Und es ist eigentlich noch weiter weg als weiter weg. Das liegt nämlich außerhalb der bewohnten Welt. So, und da macht er sich auch hin. Allein die einfache Fahrt dauert 1,5 Jahre. Jona bricht also alle Brücken hinter sich ab, taucht unter, legt seine Identität ab, verschwindet. Er hofft, dass Gott ihn vergisst. Macht Gott aber nicht. Es trat nämlich dann genau das ein, was die Israeliten so sehr fürchten. Ja, Wahnsinnssturm und nicht einfach nur ein einfacher Sturm, sondern die Segel zerreißen, die Seeleute werden ganz nervös. Wasser dringt schneller ein, als man es rausschöpfen kann. Der Untergang ist eine beschlossene Sache. Dann werden alle fromm. Ja. Der antike Mensch hat auch immer einen kleinen Götzen bei sich. Den kann man um den Hals hängen oder man trägt ihn in der Tasche rum. Jedenfalls alles betet. Und dann kann man also dann auch fragen, gibt es da vielleicht noch andere Götter, die uns helfen können? So kommen sie auf Jona. Jona, der ist unten im Schiffsbauch und schläft. Ich selber muss sagen, ich glaube eigentlich nicht, dass der schläft. Ich denke eher, dass er sich totgestellt hat. Und Jona hat auch nicht die Gelassenheit, wie dann Jesus später. Jesus schläft auf dem See Genezareth, als der Sturm kommt. Ich kann das bei Jona eigentlich nicht glauben. Jedenfalls, die Seeleute, die finden ihn. Und antike Menschen, die sie waren, hofften sie, dass es vielleicht der Gott dieses Fremden sein könnte, der ihnen helfen möge, waren ratlos. Irgendeiner von ihnen muss ja was gemacht haben. Wer ist der Schuldige? Sie werfen das los und, oh Wunder, eigentlich gar kein Wunder, es fiel auf Jona. Und der versucht noch nicht mal abzustreiten, sondern er erzählt ihnen ganz offen seine Geschichte und er ist anscheinend ziemlich resigniert und er sagte, ja, dann könnt ihr mich ins Meer werfen, dann ist dieser furchtbare Gott, der gibt ja vorher sowieso keine Ruhe. Und da muss man es den Seeleuten einfach lassen, die haben sich völlig anständig benommen. Sie versuchen nochmal ein letztes und mit allen Kräften wird gerudert, um noch eine Küste zu erreichen. Aber es ist vergebens, irgendwann sehen sie auch ein, es hat keinen Zweck und dann opfern sie den einen, damit die anderen überleben können. Vorher entschuldigen sie sich noch bei dem unbekannten Gott, macht, dass das Blut dieses Menschen nicht auf uns kommt und dann schmeißen sie ihn ins Meer. Augenblicklich ist Ruhe. Das ist für die Seeleute sehr beeindruckend. Die machen dann nämlich, das ist so eine Art Mission, ungewollte Mission. Die Seeleute, die sind dann nämlich in Jaffa und fragen, was hat es mit diesem Gott auf sich? Das könnte ein ganz praktischer neuer Schutzgott für Seefahrer sein. Jona dagegen, der geht sofort unter. Ich glaube nicht, dass der schwimmen konnte. Ich halte das für ausgeschlossen. Wo soll man denn in der Wüste auch schwimmen? Ich denke, er lässt sich einfach sinken und hofft, dass es schnell vorbei ist. Und dann geschieht das Unerwartete, was wir alle kennen, die überraschende Wende, die sich uns allen eingeprägt hat. Dann kommt der Fisch und verschluckt Jona. Und 3 Tage lang bleibt Jona da drin, im Bauch des Fisches. Und an dem Bild, da hat sich die Fantasie aller Künstler, aller Epochen immer wieder aufs Neue entzündet. Jona im Bauch des Fisches und dann auch noch singend und betend. Das ist eine Szene, die man sich prima ausmalen konnte. Hatte ich übrigens auch in meinem Kindergottesdienst. So Bilder zum Ausmalen war ganz wunderbar. So. Diese Geschichte ist zum Symbol geworden für allerlei Gefahren, in die wir uns oft genug durch eigene Schuld begeben und in denen Gott uns auf wunderbare Weise bewahrt. Das ist sicher eine tragfähige Interpretation. Aber die Bibel weist auch noch einen anderen Weg zum Verständnis und zur Deutung dieser Geschichte. In Matthäus 12 erzählt Jesus selber die Geschichte von Jona und deutet sie als Vorzeichen auf sein eigenes Schicksal. Einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ihr fordert ein Zeichen, aber es wird euch kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Der eine, der geopfert wird, damit alle anderen leben. Der 3 Tage im Tod gefangen ist und dann wieder zurück ins Leben tritt. Jesus deutet diese Geschichte als Vorzeichen auf das Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Jona und der Fisch sind deshalb auch in der christlichen Kunst ein ganz festes Motiv geworden. Sterben, Auferstehung findet sich ganz oft auf Grabsteinen und vor allem aber auch an Taufbecken. Nach 3 Tagen jedenfalls wird Jona als ein veränderter Mensch ans Land ausgespien oder vielleicht sollte man sagen, wie bei der Taufe, als neuer Mensch wiedergeboren. Der alte Auftrag ist indes noch da, da lässt Gott nicht locker. Noch immer soll Jona nach Ninive gehen und dort die Predigt vom Untergang halten und diesmal ist er bereit dazu und macht sich auf. Jonas erste Flucht, die äußere Flucht ist gescheiterte. So, natürlich versuchen Menschen immer wieder vor Gott zu fliehen, ja, wir finden Ausflüchte und alles Mögliche. Jona lehrt uns jedoch, dass das nicht möglich ist. Aber das ist gar nicht das Hauptthema des Jona-Buches. Es geht im Jona-Buch um eine theologische Aussage. Im Exodus 34, Vers 6 heißt es: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Und auf diese Selbstvorstellung bezieht sich Jona, als er gegen Ende des Buches bekennt: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass deine Drohungen dich reuen. Das Jona-Buch ist eine Geschichte von der Treue Gottes. Und vor der kann man nicht fliehen. Als Jona durch einen Fisch gerettet wird, dankt er Gott in einem Psalm. Jona erkennt den Sturm gegen das Schiff als Gottes Heilshandeln. Jetzt scheint er geheilt. Jonas erste Flucht, die äußere Flucht, ist überwunden. Nun kommt Jona seinem Auftrag zwar nach: Geh nach Ninive. Doch am Ende will Jona lieber sterben, als damit leben zu müssen, dass Gott trotz der angekündigten Zerstörung die Stadt Ninive verschont. Das würde nämlich auch gleichzeitig bedeuten, dass er ein falscher Prophet ist. Wer will das schon? Doch das Unheilswort, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, das ist doppeldeutig. Das hebräische Wort, das Luther mit zerstört übersetzt, das kann man nämlich auch anders übersetzen, noch 40 Tage und Ninive wird verwandelt sein. Noch 40 Tage und Bergisch Gladbach wird verwandelt sein. Die Zerstörungsdrohung zielt auf eine grundlegende Veränderung. Ninive verändert sich. Der König samt seinem ganzen Volk, selbst die Tiere, wenden sich dem Gott zu, der ihnen Unheil androht. Und da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Für Jona ist die Stadt Ninive ein hoffnungsloser Fall, der die Vernichtung verdient hat. Aber für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das Buch Jona erklärt, warum es denkbar ist, dass Gott Reue und Mitleid empfindet. Und dieser Gedanke wird vor allem im 4. Kapitel dann herausgearbeitet. In diesem letzten Kapitel flieht Jona wieder vor Gott. Diesmal eine innere Flucht. Jetzt ist er beleidigt. Setzt sich unter den Rizinus und ist beleidigt und Gott versucht dann ganz geduldig, ihn zurechtzubringen. Aber auch darauf reagiert Jona mit Zorn. Gott antwortet, indem er ihm erklärt, was Mitleid ist. Du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da. Über Nacht ist er eingegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Das ist der letzte Satz im Buch Jona. Gott deutet Jonas Zorn als Selbstmitleid. Und mit diesem Gedanken werde ich die Predigt beschließen. Selbstmitleid versperrt Einsicht. Jona hatte auf dem Schiff bekannt, dass er den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat, verehrt. Er erfährt ihn als allmächtig über den Sturm auf dem Meer. Er erfährt ihn mit dem großen Fisch. Er erfährt ihn mit der Rizinusstaude, dem Wurm und dann kommt ein Ostwind. Aber Jona versteht nicht, warum dieser Gott Mitleid mit allen seinen Geschöpfen hat. Gottes Frage am Ende des Jona-Buches fordert uns dazu auf zu erkennen, dass der Gott Israels als der Schöpfergott ein Gott der Gnade ist. Gott ist ein Gott, der zur Umkehr drängt. Gott ist ein Gott der Vergebung und des Strafverzichts, weil er ein Gott der grenzenlosen Liebe zu allem Lebendigen ist. Im heutigen Judentum wird das Buch Jona am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, gelesen. Allen Menschen ist durch Gott die Möglichkeit eröffnet, durch eine radikale Umkehr ihn vielleicht zu einem Sinneswandel zu bewegen, weil es denkbar ist, dass seine Drohungen ihn reuen. Uns Christen ist Jona ein Verweis auf den Opfertod Jesu. Der Sinneswandel Gottes wird deutlich im Abendmahl. Und um es mit Luther zu sagen, wie kann leiblich Essen und Trinken solch große Dinge tun? Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, die da stehen. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Diese Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament. Und wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Amen.